Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir hier sind im Haus des Herrn. Ich möchte euch alle herzlich grüßen, auch alle, die per Livestream zuschauen. Gott segne euch. Und ja, wir sind gespannt, was Gott uns heute Morgen sagen möchte. Ich möchte heute Morgen über die Grundlage unseres Glaubens sprechen, über das Fundament unseres Glaubens. Und ich denke, es ist immer wieder wichtig, da zurückzukommen, zur Grundlage unseres Glaubens, davon zu hören, weil es uns bewahrt, vielleicht in die Irre zu gehen, oder es bewahrt uns auch davor, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, egal ob du schon lange Christ bist, schon lange gläubig bist oder erst seit kurzem. Es ist einfach immer wichtig und relevant, davon zu hören. Und gerade wenn du heute Morgen hier bist und du weißt nicht viel vom Glauben, nicht viel von Gott, du kennst Gott nicht, dann ist es wirklich gut, dass du hier bist, weil heute wirst du hören, worum es eigentlich geht im Christentum. Ja, und ich möchte heute Morgen über das Evangelium sprechen, über die gute Nachricht, über die Kernbotschaft der Bibel, über das Herzstück des Christentums. Das Wort Evangelium heißt ja die gute Nachricht. Und um es gleich am Anfang kurz zusammenzufassen, die gute Nachricht ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, uns vergeben ist, er auferstanden ist und jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht und Gottes Gericht diesen Menschen, der an Jesus glaubt, nicht trifft. Und ich möchte euch einfach eine Frage stellen zu Beginn, und es ist wie ein kleiner Selbsttest. Wenn heute Morgen dein letzter oder heute der letzte Tag deines Lebens wäre, wo wird deine Seele die Ewigkeit verbringen? Stell dir mal diese Frage. Und ich denke, diese Frage ist eine berechtigte Frage. Wir alle werden irgendwann mit dem Tod konfrontiert werden. Ja, das wissen wir. Wir alle werden eines Tages vor Gott stehen. Wo wird deine Seele die Ewigkeit verbringen? Denk da mal kurz drüber nach. Und die einen sagen vielleicht, ja, ich bin mir sicher, ich weiß es, ich werde bei Jesus sein in der Ewigkeit. Und da gibt es die andere Gruppe, ich denke, das trifft vielleicht sogar auf die meisten zu, die sagen, ja, ich hoffe, ich komme in den Himmel, weil, ja, ich bin ja Christ, ich streng mich an, gutes Leben zu leben, und ja, ich hoffe einfach, ich werde bei Jesus sein. Und da gibt es eine dritte Gruppe, auch bestimmt heute Morgen hier, die sagen, nein, also ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht, dass ich bei Gott bin, weil mein Leben, ich habe keine Beziehung zu Gott, ich weiß, ich lebe nicht so, wie er es möchte. Und mit dieser Frage wollen wir uns heute Morgen einfach beschäftigen. Wie komme ich mit Gott ins Reine? Und das ist doch die große Frage der Menschheit in allen Jahrzehnten, Jahrhunderten haben sich das die Menschen gefragt. Wie komme ich mit Gott ins Reine? Wie habe ich Frieden mit Gott? Wie kann ich sicher sein, dass wenn ich sterbe und diese Erde verlassen werde, dass ich bei Gott in der Ewigkeit sein werde? Was muss ich tun, um vor Gott gerecht zu werden? Was muss ich tun, dass Gott mich annimmt? Und wir finden die Antwort ganz klar in der Bibel, besonders im Römerbrief. Und zwei Verse, die das sehr gut zusammenfassen oder hier eine Antwort geben. Und ich lese aus Römer Kapitel 1 von Vers 16 bis 17. Dort steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und Griechen stehen hier für die gesamte Menschheit. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Apostel Paulus beantwortet diese Frage: Wie komme ich mit Gott ins Reine? Wie stehe ich vor Gott gerecht da? Und er sagt hier ganz klar: Durch den Glauben. Wir Menschen, wir werden allein durch den Glauben gerecht werden. Aber wie das genau aussieht und was das bedeutet, das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Aber bevor wir weitermachen, ich möchte euch kurz bitten, aufzustehen. Ich möchte beten. Ja, Herr, wir danken dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Herr, dass du jeden Einzelnen hierher gebracht hast, Herr, dass keiner aus Zufall da ist. Herr, und ich bitte dich, dass du, Herr, diesen Gottesdienst segnest, Herr, dass du mit deinem Geist kommst und, Herr, wirkst, Herr, und dass du uns offene Ohren schenkst und ein offenes Herz. Ich danke dir, dass du unser Retter bist, wie wir es gesungen haben. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu erretten, Herr. Und ich bitte dich, hilf mir und schenk Gnade, dass ich dein Wort gut und richtig verkündige, Herr. Und ich bitte dich, dass du, Herr, diese Worte, die wir hören und lesen, dass sie tief in unsere Herzen dringen. Komm du mit deinem Frieden, Herr, über diesen Gottesdienst, Herr. Und wir vertrauen auf dich und wir schauen auf dich heute Morgen. Ich danke dir, Jesus. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Also wir werden uns heute ein bisschen mit dem Römerbrief beschäftigen. Und ich möchte zunächst ein paar Informationen über den Römerbrief weitergeben. Der Apostel Paulus schrieb den Römerbrief während seiner dritten Missionsreise, als er in Korinth war, an die Christen in Rom. Wir wissen, dass Paulus nicht der Gründer dieser Gemeinde war, in dieser Welthauptstadt, aber er beschreibt da, wie sehr er sich gesehnt hat, dorthin zu kommen und die Christen in Rom zu treffen. Und man geht auch davon aus, dass kein anderer großer Apostel diese Gemeinde gegründet hat in Rom, sondern man geht davon aus, dass viele Jahre bevor Paulus diesen Brief schrieb, Juden in Jerusalem waren, als das Pfingstgeschehen passierte, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und dass sich dort viele Juden bekehrt haben, an Jesus, an den Messias geglaubt haben und sie dann nach Rom gezogen sind und diese Lehre, dieses Evangelium von Jesus mitgenommen haben und angefangen haben, dort es auch weiterzugeben. Und so kamen dann mit der Zeit auch Nichtjuden zum Glauben an Jesus Christus. Und so entstand dann hier eine Gemeinde, die aus Judenchristen bestand und aus Nichtjuden, die an Jesus glaubten. Und Paulus, der ja ein Apostel der Heiden war, fühlte sich verpflichtet, auch diesen Christen in Rom zu schreiben. Und ermutigt sie und erklärt ihnen sehr ausführlich den Glaubensweg. Wie das aussieht, wie man zum Glauben kommt, erklärt ihnen das Evangelium, wie wichtig es ist, was Jesus getan hat. Und der Römerbrief ist der längste Brief von Paulus. Und dieser Brief enthält die ausführlichste Theologie über den Rettungsweg oder den Rettungsplan Gottes. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn dieser Brief von Paulus der bedeutendste Brief der gesamten Menschheitsgeschichte war, weil diese Botschaft so wichtig und so stark ist bis heute hin. Und viele Menschen wurden wirklich innerlich bewegt durch diesen Brief, den Paulus hier an die Römer geschrieben hat. Viele Herzen wurden berührt und verändert. Viele Menschen haben durch diesen Brief, durch diese Botschaft des Evangeliums wirklich Erweckung auch erlebt. Eine Erweckung, die bis heute auch anhält und die wir alle kennen, ist die Reformation, die Martin Luther begonnen hat. Wir wissen, Martin Luther war ein katholischer Mönch im 16. Jahrhundert und er hatte auch diese wichtige Frage bewegt: Wie kann ich vor Gott gerecht sein? Und diese Frage quälte ihn richtig. Er hatte schwere innere Kämpfe und Zweifel. Er konnte nachts kaum schlafen und das hat richtig in ihm gearbeitet und er wollte so gerne wissen, dass er mit Gott im Frieden ist. Er wollte so gern wissen, ob er bei Gott angenommen ist. Und egal wie er sich auch bemühte, vor Gott gut dazustehen, hatte er doch innen drin keine Sicherheit und keinen Frieden, dass er vor Gott gut und gerecht dasteht. Und es ging so weit, dass er sogar dachte, Gott ist gegen mich. Und er sagte sogar, ich hasse Gott. Weil er hat sich bemüht, vor Gott gerecht dazustehen, aber er hat gemerkt, er schafft es nicht. Er schafft es nicht mit seinen Werken. Doch als er sich mit dem Römerbrief beschäftigte, lernte er mit der Zeit, dass der Gott, der ein richtender Gott ist, auch der barmherzige Gott ist. Und dass dieser Gott durch seine Gnade dem Menschen vergibt. Einfach so, aus Gnade. Das Geschenk der Gnade, er vergibt dem Menschen, wenn man an Jesus Christus glaubt. Und Luther, als er das begriffen hatte, wurde er richtig froh. Und er schrieb dann etwas später über Römer 1, Vers 17, das, was wir vorhin gelesen haben, schrieb er dann später, da begann ich zu verstehen, dass hier die Gerechtigkeit Gottes gemeint sei, wodurch der Gerechte durch das Geschenk Gottes lebt, nämlich aus dem Glauben. Eine Gerechtigkeit, wodurch uns der barmherzige Gott durch den Glauben gerecht macht. Das habe ich gefühlt, dass ich von Neuem geboren sei und durch die geöffneten Tore ins Paradies selbst eingehe. Je mehr ich bisher das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, umso lieber und süßer war es mir jetzt. So ist mir jene Stelle des Paulus in Wahrheit die Pforte zum Paradies geworden. Und als Luther das verstanden hatte und es tief in sein Herz ging und er eine Bekehrung erlebte, begann er eine Reformation. Das, was er erlebt hatte, konnte er nicht mehr für sich behalten. Er konnte diese Wahrheit nicht mehr verstecken und er ist dann gegen die katholische Kirche auch vorgegangen und hat dann eben gepredigt, dass der Glaube nur dass die Errettung nur durch den Glauben geschieht. Und er hat dann auch viel Anfeindung erleben müssen. Aber weil Luther das erlebt hatte und dafür eingestanden ist, aus diesem Grund sind auch wir heute Morgen hier. Wegen dieser Wahrheit des Evangeliums. Weil dieses Evangelium, die gute Nachricht bis heute hin, Menschen verändert und erneuert und rettet. Und das ist die gute Nachricht. Aber ist denn die gute Nachricht auch heute noch relevant? Ist die Botschaft von Jesus nicht etwas, was irgendwie für die alte Generation ist, für die Jahrzehnte vor uns, für die Jahrhunderte vor uns? Ist denn die gute Nachricht für uns heute im 21. Jahrhundert relevant? Braucht der Mensch Gott überhaupt noch? Der Mensch lebt doch ganz gut so ohne Gott, oder nicht? Es scheint vielleicht manchmal so, aber es ist bestimmt nicht so. Und um zu verstehen, warum diese gute Nachricht auch heute noch relevant ist, müssen wir verstehen, und es ist so wichtig zu verstehen, was denn die schlechte Nachricht ist. Denn wenn es eine gute Nachricht gibt, das heißt, es gibt auch eine schlechte Nachricht. Würde es keine schlechte Nachricht geben, würde es auch keine gute Nachricht geben. Und Paulus sehen wir im Römerbrief, wie er auch auf diese schlechte Nachricht ziemlich zu Beginn sehr klar und deutlich eingeht. Und ich lese aus Kapitel 1, Vers 18, dort schreibt er, die schlechte Nachricht, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Wir lesen hier vom Zorn Gottes. Wir lesen, dass Gott über die Sünde zornig ist und dass er eines Tages auch die Welt richten wird. Er wird alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit in dieser Welt richten. Und da gäbe es sehr viele Bibelstellen, die ich zitieren könnte. Das könnt ihr gern auch daheim mal nachlesen. Das ist ganz klar. Gott wird diese Welt eines Tages richten. Alle Ungerechtigkeit, alle Gottlosigkeit wird er richten. Und manche denken aber vielleicht, ja, wie denn? Gott ist doch Liebe. Gott liebt doch die Menschen so sehr. Und ja, das stimmt auch. Gott ist die Liebe. Aber Gott ist auch gerecht und er ist heilig. Und er muss alles Gottlose treiben. Alle ungerechten Werke muss Gott richten. Sonst wäre er nicht gerecht und heilig. Und ich glaube, die Kirchen haben sich in den letzten Jahrzehnten da wirklich auch schuldig gemacht. Weil gepredigt wurde, Gott ist die Liebe. Und das Evangelium wurde so verwaschen und es wurde nicht klar den Menschen gepredigt, hey, es geht um Errettung, es geht um deine Seele, es geht um Leben und Tod. Nein, das Evangelium wurde billig verkauft. Komm zu Jesus, er liebt dich so sehr, er will dein Leben schön machen, er will, dass es dir gut geht. Komm zu ihm, er hilft dir in deinen Problemen. Und mit der Zeit haben die Menschen auch diese Notwendigkeit nicht mehr erkannt, dass sie das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er Rettung geschenkt hat, dass sie das, diese Nachricht vergessen haben. Und auch wir, liebe Gemeinde, wir müssen oder uns muss das bewusst sein. Auch wenn wir Gott weitergeben, muss das auch in unserer Botschaft drin sein. Nicht mit dem Hammer kommen und draufhauen. Wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle oder so. Aber es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit demütig und in Liebe auch weitergeben. Sonst sehen die Menschen nicht die Notwendigkeit. Aber das ist so wichtig, weil sonst hätte ja Jesus nicht kommen müssen auf diese Welt. Sonst hätte er ja nicht sterben müssen für unsere Schuld und für die Menschheit. Und wir müssen das auch klar machen. Es ist wichtig, dieses Detail in dieser Botschaft. Der Glaube ist keine nette Nebensache, dass wir uns besser fühlen und uns gut fühlen, keine Angst haben vor dem Tod oder so. Nein, es geht um Leben oder Tod. Nicht auf dieser Erde, sondern für die Ewigkeit. Und das ist die schlechte Nachricht. Gott wird die Welt richten, alle Ungerechtigkeit richten. Und Paulus sagt ganz klar, dass kein Mensch vor diesem Gericht ausgenommen ist. Kein Mensch hat eine Entschuldigung. Kein Mensch wird sagen können, oh Gott, ich wusste nicht, dass es dich nicht gibt. Ich wusste nicht, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es Himmel und Hölle gibt. Und Paulus schreibt in Kapitel 1 von Vers 19 bis 25. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigen. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Paulus sagt hier ganz klar, keiner hat eine Entschuldigung. Jeder ist schuldig, denn jeder kann Gott sehen. Jeder kann Gott sehen in seiner Schöpfung. Und Gott ist, liebe Gemeinde, in seiner Schöpfung zu erkennen. Wenn du heute einen Spaziergang machst vielleicht, dann schau dich mal um. Du siehst überall Gottes Weisheit und Gottes Größe. Egal, ob du einen großen Baum dir anschaust oder ein kleines Insekt, überall steckt so viel Komplexität und Ordnung drin, bis ins kleinste Detail. Das kann nur von einem Gott stammen. Wenn wir uns allein den Körper anschauen, ich habe ein paar Fakten, die uns zum Staunen bringen können, zusammengeschrieben. Wenn wir unseren Körper uns anschauen, pro Tag strömen 11.000 Liter Luft durch unsere Lungen. In derselben Zeit pumpt unser Herz 100.000 Mal circa 12.000 Liter Blut durch 1.600 Kilometer Blutgefäße. Und wenn wir gesund sind, merken wir davon ziemlich wenig. Im Gehirn befinden sich 100 Milliarden Nervenzellen. Diese Nervenzellen sind zum Beispiel dafür zuständig, 10.000 verschiedene Gerüche wahrzunehmen. Unser ganzer Körper besteht aus 100 Billionen Zellen. Eine einzige Zelle ist so klein, dass wir sie nur mit dem Mikroskop sehen können. Und aneinandergereiht, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, ob das stimmt, es stimmt. Diese Zellen, die in unserem Körper sind, aneinandergereiht, würde eine Kette bilden, die 100-mal um diese Erde reicht. Wenn wir uns unseren Planeten anschauen, die Erde. Unsere Erde rast mit 107.225 Kilometer pro Stunde in ihrer Umlaufbahn um die Sonne. Wäre die Geschwindigkeit nur ein bisschen langsamer, würde die Sonne die Erde anziehen, immer ein bisschen mehr, bis irgendwann alles hier auf der Erde verbrennen würde und alles Leben sterben würde. Die Erde hat eine perfekte Entfernung zur Sonne. Wäre die Erde etwas näher zur Sonne, würde alles Wasser verdampfen. Wäre die Erde etwas weiter weg, würde alles Wasser zu Eis werden. Und es gibt viele Gründe, weshalb Leben auf unserer Erde überhaupt möglich ist. Wir haben zum Beispiel Wasser. Wir haben eine Atmosphäre, die uns vor gefährlichen Strahlen aus dem Weltall schützen. Wir haben ein Magnetfeld, wir haben einen Erdkern. Es sind so viele Faktoren, die hier zusammenspielen und perfekt aufeinander abgestimmt sind, dass es eigentlich schwerfällt zu sagen, das ist alles Zufall. Die Wissenschaft, die sagt uns, das sind alles glückliche Zufälle. Aber die Schöpfung selber schreit eigentlich laut und deutlich, ich wurde geschaffen. Und wir könnten so weitermachen, das sind nur ein paar sehr wenige Beispiele, wir könnten so weitermachen, wenn wir uns das Universum anschauen. Diese unendlichen Weiten, die wir mit unserem Verstand nicht begreifen können. Milliarden von Galaxien, unzählbare Sterne und Planeten. Alles zeigt Gottes unendliche Größe, seine unendliche Weisheit. Die Menschen erforschen das Universum schon seit vielen Jahren, aber das Ende haben sie noch lange nicht gefunden. Und so stelle ich mir Gottes Weisheit vor, unendlich weit. Wir können es nicht fassen, wir können es nicht ergründen, nicht verstehen. Und wenn wir das alles sehen, können wir doch nicht anders, als zu sagen, es gibt einen Gott, der alles geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat und der regiert und er wird eines Tages die Welt richten. Und Isaac Newton, der als Vater der modernen Physik gilt, der fasst es sehr gut zusammen. Er hat mal gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plane eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Wer nur halb nachdenkt, der glaubt an keinen Gott. Wer aber richtig nachdenkt, der muss an Gott glauben. Gott ist sichtbar für alle Menschen. Und keiner kann sich entschuldigen. Und keiner kann sagen, ich wusste nicht, dass es einen Gott gibt. Ich wusste nicht, dass es einen Gott gibt, der richten wird. Aber die Frage ist, warum erkennen denn viele Menschen diesen Gott nicht? Und wir haben es gelesen im Vers 21 bis 23. Dort heißt es, obwohl sie Gott kannten, also die haben es erkannt, die Menschheit hat Gott schon erkannt, aber sie haben ihn nicht geehrt. Sie haben ihm nicht gedankt. Und anstatt, dass sie den Schöpfer ehren, haben sie angefangen, die Schöpfung zu ehren. Und die Menschen haben angefangen, sich selber zu Gott zu machen. Sie haben gesagt, wir brauchen Gott nicht. Wir bekommen alles selber hin. Und sowieso gibt es Gott nicht. Und sie versuchen dann mit Theorien zu erklären, wie die Welt geschaffen wurde. Und es sind auch nur Theorien und es braucht sehr viel Glauben, das zu glauben. Und sie machen das, damit sie Gott wegerklären. Damit ihr Gewissen irgendwie befriedigt wird und sie nicht, oder sie denken, sie müssen somit Gott nicht Rechenschaft geben. Aber wir wissen, es funktioniert nicht. Jeder, haben wir gelesen, wird zur Rechenschaft gezogen vor Gott. Und deshalb lesen wir dann auch weiter. Gott hat sie hingegeben in ihre Leidenschaften. Sie leben ein gottloses, unmoralisches Leben. Und sie denken, dass sie mit diesem Leben, das sie leben, richtig leben. Aber Gott wird diese Werke richten. Und liebe Gemeinde, wir sollten nicht mit dem Finger auf Menschen zeigen, auf die Menschen, die Gott nicht kennen oder an ihn nicht glauben. Wir sollten sie nicht verurteilen, mit dem Finger zeigen, weil gerade diese Menschen brauchen die gute Nachricht. Gerade sie müssen diese frohe und gute Nachricht hören. Und wir lesen auch immer wieder, auch in letzter Zeit habe ich es gelesen, dass die Depressionen steigen, die Suizide steigen. Wenn dieses Leben, das in unserer westlichen Welt ja so gefeiert wird, so viel Glück bringt und so gut ist, das gottlose Leben so viel Glück angeblich bringt, warum ist es dann so? Die Menschen sind verzweifelt, weil sie merken, der Wohlstand und die fleischliche Lust, das macht nicht glücklich, das macht nicht zufrieden. Nur eins macht zufrieden, das ist Jesus Christus und das ist das Evangelium von ihm. Und deshalb lasst uns diese Botschaft auch weitergeben, weil die Menschen brauchen das, die wollen das hören. Aber wie sieht es mit uns aus? Stehen wir besser da? Wir denken vielleicht, ja, wir sind nicht ganz so schlecht. Wir leben ein moralisch gutes Leben, wir sorgen gut für unsere Familie. Hier und da tun wir etwas Gutes, manchmal gehen wir in die Kirche. Und so denken die meisten Leute, wenn du jemanden fragst, ja, wie würdest du dich beschreiben, bist du ein guter oder ein schlechter Mensch, dann würde jeder sagen, ja gut, ich bin nicht perfekt, aber eigentlich bin ich schon okay. Ich bin nicht so schlimm wie ein Verbrecher, wie ein Mörder oder so. Ich bin eigentlich ganz gut. Und so denken alle Selbstgerechten. Das ist eine Selbstgerechtigkeit. Das ist keine echte Gerechtigkeit. Und manchmal geht es vielleicht auch uns so, dass wir in unserem christlichen Stolz vielleicht manchmal denken, ja, ich bin nicht ganz so schlimm. Ich habe die Errettung verdient. Aber Paulus macht es so deutlich. Nach Gottes Standards ist keiner gerecht, nicht ein einziger. In Römer 3, Vers 9 bis 11 sagt er, was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es ist nicht einer da, der von sich sagen könnte, ich bin gut. Mich kann Gott annehmen. Kein einziger ist gerecht vor Gott. Und das ist die schlechte Nachricht. Das ist die schlechte Nachricht, liebe Gemeinde. Und es ist so wichtig, wie ich gesagt habe, diese schlechte Nachricht zu verstehen, damit wir mit der guten Nachricht etwas anfangen können und diese gute Nachricht umso mehr schätzen können. Also was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass Gott die Menschheit gesehen hat, die Hilflosigkeit der Menschen gesehen hat. Er hat gesehen, dass die Menschen hoffnungslos verloren sind. Und weil Gott nicht ein erbarmungsloser Gott ist, sondern ein liebender Gott, der die Menschen liebt, hat er einen Weg bereitet, um die Menschheit zu retten. Und deswegen hat er sich in seiner Weisheit überlegt, seinen Sohn Jesus auf diese Erde zu schicken. Und Jesus war ganz Mensch, er war ganz Gott. Er lebte ein perfektes Leben, er hatte keine Schuld. Aber Gott hatte entschieden, dass dieser sein Sohn Jesus ans Kreuz genagelt werden muss und sterben muss für unsere Schuld. Er hat entschieden, dass Jesus all unsere Schuld auf seinen Schultern tragen muss, damit uns Gott vergeben kann. Die Strafe, die wir verdient haben oder hätten, hat er auf Jesus gelegt. Und er bestrafte seinen einzigen Sohn, damit wir freigesprochen werden können. Und das ist Gottes Rettungsplan. Und all dieser Zorn, der Zorn, von dem wir gelesen haben, dieser Zorn und alles Gericht und all diese Strafe, die Gott hat, weil er gerecht ist, die lag auf Jesus und nicht auf uns. Und wir werden freigesprochen. Aber er blieb nicht tot. Gott hat Jesus auferweckt. Und Gott sagt, jeder, der an diesen Opfertod glaubt von Jesus, wer daran glaubt, was er getan hat, den werde ich freisprechen. Der wird gerecht vor mir stehen. Und in Römer 5, Vers 1 sagt dann Paulus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich lese es nochmal. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das, liebe Gemeinde, also wenn das kein Grund ist zur Freude. Wir haben Frieden mit Gott. Und ich weiß nicht, ob du heute Morgen schon dankbar warst oder froh warst, aber spätestens jetzt solltest du richtig dankbar sein und froh sein, denn wir haben durch den Glauben Frieden mit Gott. Wir dürfen sicher sein, wo unsere Seele in Ewigkeit sein wird. Und Paulus macht im Römerbrief sehr deutlich, diese Gerechtigkeit können wir uns nicht verdienen. Nicht durch gute Werke, nicht durch Gesetze, die wir einhalten, sondern Gott schenkt es uns aus Gnade, wenn wir an Jesus glauben. Und das ist für uns etwas, das wir manchmal schwer verstehen, weil wir sind es gewohnt, etwas zu leisten, dass wir was bekommen. Ja, wir gehen in die Schule und wenn wir dann dort gute Leistung bringen und viel lernen, dann bekommen wir eine 1. Dann bekommen wir eine gute Note. Wenn wir arbeiten gehen, müssen wir erstmal dafür schuften und was tun und schwitzen und dann bekommen wir am Ende des Monats unser Gehalt. Dann werden wir am Ende des Monats belohnt. Und oftmals passiert es, dass wir das auch übertragen auf unser geistliches Leben. Und wir denken, oh, erst wenn ich was Gutes tue, erst wenn ich gut genug bin, dann wird mich Gott annehmen. Erst wenn ich gute Werke habe, wenn ich viel Bibel lese und viel bete, wenn ich viel diene in der Gemeinde, dann wird Gott mich annehmen. Dann irgendwie fühle ich mich erst angenommen. Aber das ist nicht, was uns die Bibel lehrt und was Paulus hier auch schreibt. Und er sagt ganz klar, alleine durch Glauben seid ihr gerettet. Nicht Glaube und Werke, nicht Glaube und Gesetze halten, sondern der Glaube an Jesus. Es reicht aus und ihr seid gerettet. Eure Seele ist gerettet. Und Paulus verdeutlicht es dann auch besonders durch das Leben von Abraham. Abraham war ein Mann, der ein ganz normales Leben lebte. Er lebte im heutigen Irak und irgendwann, als er schon älter war, spricht Gott ihn an und er sagt, Abraham, komm, steh auf, nimm alles, was du hast und zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und was macht Abraham? Er steht auf, er nimmt alles, was er hat und er zieht einfach los. Er wusste nicht, wohin. Er wusste nur, was Gott zu ihm gesagt hat. Ja, und er hatte keine Bibel. Gott hat zu ihm gesprochen und er ist gegangen. Und er hat Gott geglaubt, er hat seiner Stimme geglaubt und war gehorsam. Und dann später, als Gott ihm dann auch verheißt, ich werde aus dir eine große Nation machen. Auch da hat er ihm vertraut, obwohl er eigentlich schon alt war und keine Kinder kriegen konnte. Aber er hat gesagt, Gott hat es gesagt, ich glaube an ihn. Und als er dann doch einen Sohn dann hatte, den Isaak, und Gott ihm sagt, opfer mir deinen Sohn, auch da hat Abraham geglaubt. Ich weiß nicht, wie Gott es tun wird. Ich weiß aber, er hat es verheißen, dass aus mir eine große Nation wird. Also wird es auch so eintreffen. Und er ist bereit zu gehen und Isaak zu opfern. Aber Gott greift ein. Und wir lesen dann, dass Abraham deshalb gerecht gesprochen wurde, weil er Gott geglaubt hat. Und Abraham lebte circa 400 Jahre, bevor das Gesetz des Mose kam. Er hatte kein Gesetz. Und trotzdem hat er geglaubt und deshalb hat Gott ihn gerecht gesprochen. Nicht, weil er Gebote und Gesetze eingehalten hat, sondern weil er Gott geglaubt hat. Und ich möchte dich fragen, wie stehst du vor Gott heute da? Stehst du gerecht vor Gott da? Bist du im Frieden mit Gott? Wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann lädt dich Jesus heute Morgen ein. Und er sagt, glaub an mich. Glaub an mich für das. Glaub an das, was ich getan habe am Kreuz. Und du wirst erleben, wie er dir vergibt, wie er dir Frieden schenkt, wie er dich neu macht. Und er wird dich rufen. Er wird dich rufen und wird sagen, komm, folge mir nach. Und wenn du diese Entscheidung triffst, dann bedeutet es auch, dass du nicht mehr nach deinem Willen leben kannst, weil Jesus dich ruft, ihm nachzufolgen. Und du wirst Schwierigkeiten erleben, du wirst Anfeindungen erleben. Aber gleichzeitig wirst du eine Freude haben, die dir niemand nehmen kann. Und du wirst sicher sein können, dass du das ewige Leben bei ihm verbringen wirst. Also ich lade dich ein, wenn du hier bist und diese Predigt dich anspricht und du weißt genau, du bist nicht im Frieden mit Gott, dann bet zu ihm und bete, Herr, ich glaube an dich, bitte mach mich neu, ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld und du wirst sehen, wie diese Kraft kommen wird und wie er dich verändern wird. Und wir haben letzte Woche gehört, bis heute hin erleben das Menschen. Sie erleben Verfolgung, sie werden getötet. Aber wenn sie das einmal erleben, diese Realität von Gott, diese Realität der Errettung, dann können sie nicht mehr zurück. Und selbst wenn es heißt, ich sterbe. Wie sieht es bei uns aus, die wir das Evangelium schon kennen, vielleicht schon seit Geburt an. Es wurde uns in die Wiege gelegt, vielen von uns. Welche Auswirkungen hat das Evangelium auf dich? Und diese Frage habe ich mir selber gestellt in der Vorbereitung. Und da müssen wir auch immer wieder zurückkommen und uns hinterfragen und uns fragen, oder uns neu erinnern, was das eigentlich bedeutet, was Jesus getan hat für uns. Und ich habe es am Anfang gelesen. Wir lesen, dass das Evangelium Gottes Kraft ist, die alle rettet, die daran glauben. Ist das Evangelium in deinem Leben zur Kraft Gottes geworden? Ist die Kraft Gottes bei dir, in dir, so im Alltag? Weil wisst ihr, wenn das Evangelium nur eine Theologie wird, dann bringt es nicht so viel. Es muss zur Kraft Gottes werden. Es reicht nicht, wenn wir dem zustimmen, wenn wir sagen, ja, ich glaube daran, was Jesus getan hat, aber ich lebe so weiter, wie ich will. Es hat keine Auswirkung. Dann ist es nur eine Theologie und eine Theologie, die rettet niemanden. Sie rettet dich nicht, deine Kinder nicht, deine Nachbarn nicht. Was wir brauchen, ist die Kraft, die dahinter steckt. Wenn wir an Jesus glauben, und das lesen wir dann noch weiter im Römerbrief, ihr könnt es gern daheim mal studieren, das ist so wichtig und wertvoll. Wir lesen, wenn wir an Jesus glauben, wie dann seine Kraft in uns kommt, wie er seinen Heiligen Geist in uns schenkt. Und dieser Geist Gottes, der die Kraft Gottes ist, verändert unser ganzes Leben. Wir werden verändert, unser Herz wird verändert. Die Bekehrung kann nur geschehen durch diese Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist. Wir werden durch diese Kraft und nur durch diese Kraft die Sünde überwinden. Und wir werden nicht mehr so leben können, wie wir wollen. Manche hören die Botschaft und sagen, ja, wenn ich nur glauben muss, dann ich glaube, aber ich lebe weiter, wie ich will. Das wird nicht funktionieren. Wenn du diese Kraft des Evangeliums wirklich erlebst, wirst du nicht mehr so leben können wie bisher. Und es wird einen Einfluss haben auf dich, auf alles in deinem Leben. Die Art und Weise, wie du redest, die Art und Weise, wie du dich benimmst, auch zu Hause, die Art und Weise, wie du Beziehungen lebst, die Art und Weise, wie du Menschen liebst. Du wirst nicht mehr rumlaufen können und die Menschen verurteilen können. Und die Frage ist, sind wir von diesem Evangelium, von dieser Kraft des Evangeliums ergriffen? Der Apostel Paulus war ergriffen von diesem Evangelium. Er selber sagt von sich, ich war der größte Sünder. Ich bin der größte Sünder von allen. Denn Paulus hat genau das erlebt. Er hat diese unverdiente Gnade erlebt. Er war ja einer, der die Christen verfolgt hat. Er hat sie eingesperrt, töten lassen. Und er dachte, er tut Gottes Willen. Er hatte eine Theologie, ja, aber das hat nicht gereicht. Und Jesus war so gnädig und er begegnet ihm, erscheint ihm und sagt zu ihm, Paulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus fällt zu Boden und er erkennt, wie sündig er gelebt hat. Er hat gedacht, er ist mit Gott im Reinen. Er dachte, ich diene Gott und ich tue seinen Willen. Aber nein, er bricht zusammen. 3 Tage lang hat er gebetet und gefastet. Und was muss das in ihm bewirkt haben? Dass er von Jesus selber auch das Evangelium hört. Was muss das in ihm bewirkt haben? Seine ganze Welt ist ja zusammengebrochen. Und Paulus war so ergriffen von diesem Jesus, von diesem Evangelium, dass er sein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellte. Und er sagte, ich bin schuldig, allen das Evangelium zu bringen. Und ich habe mich gefragt, bin ich, sind wir so ergriffen? Ist uns klar, dass auch wir schuldig sind, unser Leben Jesus zu geben? Nachdem er uns erkauft hat, nachdem er uns errettet, ist uns das klar, dass wir auch ihm was schulden, nämlich unser Leben? Und dass wir nicht mehr so leben können, wie wir es wollen, sondern dass wir auf ihn hören sollen und ihm nachfolgen sollen. Und das nicht aus einem Zwang, sondern weil er uns gerettet hat, weil wir erkennen durften, dass er uns vergibt. Und so hat es Paulus gemacht. Er hat sein Leben Gott ganz hingegeben und diesem Evangelium ganz hingegeben. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch für mich und auch für uns, dass dieses Evangelium nicht nur Theologie bleibt, sondern dass es eine Kraft Gottes in uns ist. Dass wir nicht mehr so weiterleben wie bisher. Dass wir ergriffen sind von dieser Botschaft und nicht anders können, wie dieses Evangelium auch weiterzugeben. Und wir stehen da in der Pflicht, zuerst zu Hause bei uns, bei unseren Kindern, bei unserem Ehepartner, dieses Evangelium zu leben und auch zu predigen und dann auch nach außen hin, in die Gemeinde, in der Gesellschaft. Und die Menschheit braucht es so arg, dass wir es tun und nicht zuerst durch viele Reden schwingen, erstmal durch unser Handeln. Die Art und Weise, wie wir leben, wie wir mit den Menschen umgehen und dann von Zeit zu Zeit auch ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Ja, lasst uns aufstehen, Gemeinde. Das Lobpreisteam kann auch vorkommen. Ich hoffe, Es wird jetzt klarer, wenn ich dich jetzt nochmal frage, wenn heute der letzte Tag deines Lebens wäre, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Ich hoffe, dass wir alle, die wir an Jesus glauben, sagen können, ja, ich glaube daran, was Jesus getan hat. Und dieser Glaube bewirkt dann auch gute Werke. Das wird man auch sehen können, dass du glaubst. Und wenn du aber hier bist und du sagst, ich weiß, ich habe keinen Frieden mit Gott, dann komm zu ihm. Er vergibt dir so gerne. Er ruft jeden Menschen, weil er jeden Menschen so sehr liebt. Lass diesen Tag nicht vorbeigehen, weil es geht wirklich um Leben und Tod. Und lasst uns beten, liebe Gemeinde, dass diese Botschaft in uns brennt. Wenn diese Botschaft in uns brennt, dann werden wir auch die Menschen erreichen, die um uns herum sind. Und wir brauchen so sehr seine Kraft. Wir brauchen so sehr seinen Heiligen Geist dazu.